Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Und ich bin auch dankbar, dass ich da bin. Das ist nicht selbstverständlich. Ich habe vor 5 Wochen eine OP gehabt am Handgelenk und Karpaltunnel. Wer weiß, was das ist. Die Finger waren taub, sind es auch noch. Dauert. Ich will nicht jammern, aber ich will dankbar sein. Und wenn man besonders nachts Schmerzen hat, ist das nicht so schön. Aber ich darf euch eins sagen. In einer Nacht, wo es besonders schlimm war, habe ich ein Wort nur bekommen vom Herrn. Wiederherstellung. Es dauert ja lange, und wenn es lange dauert, dann denkt man irgendwann, wird es überhaupt? Aber der Herr sagt Wiederherstellung. Ich vertraue ihm. Noch sind sie taub. Ich bin auch gestern zum ersten Mal Auto wieder Probe gefahren nach 5 Wochen. Ja, es ging. Und dann habe ich den Herrn gebeten, uns zu helfen. Wisst ihr, was er gesagt hat? Ich bringe es kaum raus. Ich war immer bei dir. Schon als Kind, als der Krieg da war. Bin schon ein bisschen älter. Hab den Zweiten Weltkrieg noch mitbekommen. Ich bin immer bei dir gewesen. Bis heute. Ich bleib bei dir. Bei euch auch. Ich bin nicht exklusiv. Ist das nicht schön? Und jetzt kommt mein Thema. Ja, wir haben Kriege. Wir haben auch manche Ungerechtigkeit. Aber wenn wir in die Bibel schauen, steht da, das wird noch mehr. Beten dürfen wir trotzdem, dass mitten in dem allen er seine Hand über uns hält. Letztes Mal war der Advent dran, heute wieder das tausendjährige Reich. Die Kennzeichen des tausendjährigen Reiches Jesu. Ich lese einen Text aus Jesaja 2, 2-4. Und es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge und erhaben sein über alle Hügel, und alle Nationen werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Hause Gottes Jakobs. Des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird richten zwischen den Nationen und für viele Völker Recht sprechen. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden Krieg, da haben wir ihn wieder, nicht mehr lernen. Bei der ersten Betrachtung haben wir den Beginn des tausendjährigen Reiches betrachtet. Ist schon ein bisschen her, das war im Oktober. Und es gibt zahlreiche Weissagungen im Alten Testament. Eine der Aussagen ist dieses Wort aus Jesaja. Die zeitliche Dauer und die Umstände über dieses Reich finden wir allerdings erst im Neuen Testament. Wir haben letztes Mal aus der Offenbarung 20 gehört und einige Ereignisse betrachtet, die zu Beginn dieses tausendjährigen Reiches stattfinden. Nicht alle waren wahrscheinlich dabei, und so mache ich noch mal ganz kurz die 7 Punkte, über die wir gesprochen haben. Ich erwähne sie aber nur. Es sind 7 Ereignisse. Erstens, Jesus Christus wird für alle sichtbar auf die Erde wiederkommen, in großer Macht und Herrlichkeit. Wer eine Bibelstelle braucht, Matthäus 24, 30. Die Entrückung geschieht fast heimlich. Die Leute werden nur merken, mein Nachbar fehlt. Aber es gibt eine sichtbare Wiederkunft zur Aufrichtung dieses Reiches. Die kommt danach. Zweitens, der wiederkommende Christus wird der Herrschaft des Antichristen und des falschen Propheten ein Ende bereiten. Offenbarung 19, 11, 12, Vers 16 und 19 bis 21 sind da ganz wichtige Punkte. Christus kommt drittens seinem Volk Israel zu Hilfe und befreit sie aus der großen Bedrängnis durch das Heer des Antichristen. Ich habe letztes Mal gesagt, ein Millionenheer wird das sein. Es ist noch nicht der letzte Anschlag und es ist noch nicht der letzte Angriff auf dieses kleine Volk. Dann wird der Überrest Israels Jesus Christus als Messias annehmen, und das an einem Tag. Eine ganze Nation wird sich zu Christus als ihrem Messias bekehren. Viertens, Satan wird zu Beginn des tausendjährigen Reiches gebunden und in den Abgrund geworfen. Offenbarung 20, 1 bis 3. Der Abgrund ist das vorübergehende Gefängnis für die gefallenen Engel. Und Satan wird dort für 1000 Jahre eingesperrt. Fünftens, die erste Auferstehung findet ihren Abschluss. Bei der Entrückung bekamen die Gläubigen, Lebende und Tote, einen neuen Auferstehungsleib in einem Augenblick und wurden zum Herrn entrückt in die Wolken. Nun bekommen auch die Überwinder aus der großen Trübsal, die Märtyrer, die dabei umgekommen sind, weil sie Christus treu blieben in dieser schweren Zeit, auch sie bekommen den neuen Auferstehungsleib. Sechstens, zu Beginn des Reiches erfolgt ein Gericht über Israel, und dabei entscheidet sich, wer in das messianische Reich eingehen und wer nicht eingehen darf. In Hesekiel 20, 34 bis 38 wird wie von einer Schafherde geredet. Und wenn abends der Hirte in die Hürde seine Schafe führte, so war das damals im Orient, es gab keinen richtigen Stall, sondern das war irgendwie ein umzäuntes oder mit einer Hecke versehener Hof, dann gab es nur einen Eingang, und da war der Hirte, der schlief da auch und bewachte die Herde. Aber er ließ sie auch unter dem Stab durchgehen, unter seinem Hirtenstab, und dann zählte er und dann schaute er, haben sie Parasiten, muss ich irgendwas tun für sie? Und in Hesekiel wird geschildert, es wird entschieden, wer darf dabei sein und wer nicht. Wer ist würdig, in dieses Reich einzugehen? Es handelt sich um eine zweite Sammlung der Israeliten, die noch unter den Nationen verstreut sind. Eine erste Sammlung hat schon stattgefunden und findet immer noch statt. Und dadurch ist Israel ja entstanden, so wieder als Volk. Aber es wird eine zweite Sammlung dann zu Beginn des tausendjährigen Reiches geben. Siebtens, es gibt auch ein Gericht über die Völker. Das ist zweiteilig. Einmal ist es diese Schlacht und diese mächtigen Heere aus den Nationen werden aufgerieben. Das finden wir in Joel 4, 11 bis 16. Dann gibt es in Matthäus 25, ab Vers 31 bis Ende des Kapitels, das Völkergericht. Manche denken immer, das ist das jüngste Gericht, was da steht. Völker werden natürlich nicht als ganze Nation verurteilt und abgeschrieben, sondern es ist immer der Einzelne. Jeder aus den Völkern, der dann lebt, zu Beginn dieses Reiches, bei ihm wird entschieden, ist er dabei oder ist er nicht dabei. Beim Erscheinen Jesu zu Beginn dieses Reiches werden alle Überlebenden auf der Erde gerichtet. Die Toten aller Zeiten werden im jüngsten Gericht gerichtet am Ende dieses Reiches. Das muss man unterscheiden. Und davon ist am Ende der Offenbarung die Rede. Wichtige Punkte bei diesem Völkergericht werden das Verhalten gegenüber Israel in der großen Trübsal sein. Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan, heißt es in Matthäus. Die so vom Herrn ausgewählten Menschen werden dann in Fleisch und Blut auf der Erde im tausendjährigen Reich weiterleben. Das war die kurze Rückblende. Eigentlich haben wir das letzte Mal schon angesprochen. Aber jetzt die Kennzeichen dieses Reiches Jesu Christi auf Erden. Im tausendjährigen Reich wird er einen wunderbaren Plan ausführen, den er von jeher für die Menschheit hatte. Dabei wird die ganze Fülle seiner Güte und Gnade sich offenbaren. Die Bibel beschreibt uns die verschiedenen Auswirkungen dieser Güte im messianischen Reich. Erstens, wieder 7 Punkte, es wird ein Reich der Gerechtigkeit sein. Dass heute Sünde und Ungerechtigkeit triumphieren, macht das Erdendasein oft so schwierig. Jesus wird das im tausendjährigen Reich ändern. In Psalm 15, 1 und 5 und Psalm 24, 3 bis 6 wird uns das gerechte Verhalten und Leben eines Bürgers im tausendjährigen Reich beschrieben. Ich fasse das mal zusammen. Da ist die Rede von rechtschaffen wandeln, Gerechtigkeit üben, Wahrheit reden in seinem Herzen. Reden wir in unserem Herzen? Nun, da geht es um die Motivfrage. Was bewegt mich im Herzen? Das wird dann auch meistens irgendwann, kommt das zum Vorschein und wird Tat oder werden Worte, wie auch immer. Der nächste Punkt spricht dann auch gleich die Zunge an. Nicht mit der Zunge verleumden, seinem Gefährten kein Übel tun und keine Schmähung auf den Nächsten bringen. Und schließlich wird die Aufforderung gelten, die Menschen mit Gottes Augen zu sehen und den zu ehren, der Gott fürchtet und nicht den Gottlosen. Manchmal werden die Leute angehimmelt, die sehr gut die Ellenbogen gebrauchen können und, ja, wie man so sagt, etwas erreicht haben. Aber auf welchem Wege oft? Das steht auf einem anderen Blatt. Die Gerechtigkeit wird sich auch darin zeigen, dass Eide gehalten werden. Nicht, dass man sagt, ach, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern. Es geht aber auch nicht nur um Worte, was man mal gesagt hat, sondern was man sogar mit einem Eid gesagt hat. Kein Wucherzins soll genommen werden, keine Bestechung gegen Unschuldige angenommen. Wie viele Aussagen mag es geben, die gekauft sind? Und dann haben Menschen das Nachsehen, die eigentlich recht hatten. Das alles wird es im Reich Jesu Christi nicht mehr geben. Man könnte richtig doll aufatmen, oder? Das war der erste Punkt. Zweitens, Es ist ein Reich weltweiten Friedens. Wenn zwischen Völkern Unstimmigkeiten entstehen, werden sie nicht mehr auf dem Weg kriegerischer Auseinandersetzungen beigelegt werden, sondern allein das Wort und die Weisung Jesu Christi werden von Jerusalem den Ausschlag geben. Kommt, lasst uns zum Herrn gehen, hieß es im Jesaja-Wort, auf den Berg des Herrn, von ihm Weisung empfangen. Und diese Weisung gibt dann den Ausschlag. Dieses Leitwort zeigt das sehr deutlich. Die Völker werden kommen, um Belehrung über den richtigen Weg, auch miteinander, untereinander von Christus zu erfahren. Und er wird unter ihnen Recht sprechen, sodass sie ihre Waffen zu Gebrauchsgegenständen umformen werden. Wie viel Stahl wird verbraucht, um kriegerische Geräte zu bauen? Nicht nur Stahl, sondern alles Mögliche. Ja, wie viel gute Gebrauchsgegenstände könnte das geben? Hier werden Ressourcen vergeudet. Und das Schöne, sie werden nicht mehr lernen, Waffen zu gebrauchen. Den Krieg und das Kriegshandwerk werden sie nicht mehr lernen. Es braucht keine Soldaten mehr. Drittens, weltweiter Friede und Erneuerung dehnt sich sogar auf das Tierreich aus. Alle Tiere werden wieder in den Stand des Garten Eden zurückversetzt. Und jetzt kommt's. Keiner kann sich das so richtig vorstellen, aber es steht in der Bibel, sie werden sich von Pflanzen ernähren. Der Löwe wird Gras fressen. Da gibt es sicherlich eine Veränderung in der ganzen Tierwelt. Ich lese euch das mal. Es ist interessant. Jesaja 11, 6 bis 8. Und der Wolf wird beim Lamm weilen und der Leopard beim Böckchen lagern. Das Kalb und der Junglöwe und das Mastvieh werden zusammen sein und ein kleiner Junge wird sie treiben. Kuh und Bärin werden miteinander weiden, ihre Jungen werden zusammen lagern und der Löwe wird, hier steht Stroh, ich glaube aber auch Gras, fressen, wie das Rind. Und der Säugling wird spielen am Loch der Schlange, der Viper steht da. Und das entwöhnte Kind seine Hand ausstrecken in die Höhle der Otter. Welch eine Veränderung im Tierreich. Neulich habe ich gehört, und ich weiß nicht, ob es stimmt, dass es da irgendwie eine Anlage gibt, wo sie wilde Tiere, also fleischfressende, und Lämmer zusammenhalten. Und ja, das sah so ganz nett aus. Aber einer der Besucher fragte dann einen der Wärter, ja, wie macht ihr das, dass die sich nicht auffressen? Ja, hin und wieder wird ein anderes Lamm dazugetan und das fressen sie dann. Also kein Himmel auf Erden und auch kein tausendjähriges Reich des Friedens, das kann man nicht nachmachen. Das ist eine Schöpfung Gottes. Viertens, im tausendjährigen Reich wird vieles auf Erden eine gewisse Erneuerung und Änderung erfahren. Dieser Akt der Erneuerung wird von Gott selbst durchgeführt. Ein ganz wichtiger Punkt: Es wird keine Krankheit mehr geben. Braucht auch keine Ärzte. Keine Apotheken und keine Medizin. Stellt euch das vor. Wer eine Bibelstelle braucht, Hesekiel 34, 16. Manches wird aus der alten Schöpfungsordnung aber noch weiter bestehen. Und viel Neues wird hinzukommen. Es wird noch Tod geben, aber keine Säuglingssterblichkeit mehr. Jeder wird ein gewisses Mindestalter erreichen. Und jetzt ratet mal, wie hoch das ist. Keiner von uns ist schon so alt. 100 Jahre. Ja, ich weiß, es gibt Leute, die werden älter. Im tausendjährigen Reich ganz bestimmt. Ich glaube, dass es welche geben wird, die die ganzen 1000 Jahre leben. Methusalem hatte das fast geschafft. Also das war schon mal. Jesaja 65, 20. Und es wird dort keinen Säugling mehr geben, der nur wenige Tage alt wird, und keinen Greis, der nicht seine Tage erfüllte. Jeder wird mit mindestens 100 Jahren am Leben bleiben. Denn der Jüngste wird im Alter von 100 Jahren sterben, und wer das Alter von 100 Jahren nicht erreicht, wird als verflucht gelten. Offenbar gibt es für solch frühes Sterben nur für die Ungläubigen oder Menschen, die aufbegehren. Gibt es die auch noch? Darüber gleich mehr. Denn mancher mag nun fragen, woher kommen denn diese Ungläubigen auf einmal? Zu Beginn des tausendjährigen Reiches waren doch alle noch lebende Menschen, Juden und Heiden, unter dem Gericht und gerecht gesprochen. Nur die kamen in dieses Reich hinein, die an Gott glauben, die Christus anerkennen. Aber es sind natürliche Menschen. Und mit der Zeit werden ihnen Kinder geboren. Und da keiner mehr so richtig stirbt oder so früh stirbt, werden die sich ordentlich vermehren. Und diese durch die leibliche Geburt hinzugekommene Menschen werden von ihren leiblichen Eltern den alten Adam erben. Die sündige Natur, auch sie brauchen eine Wiedergeburt. Auch sie brauchen eine Hinwendung zu Gott. Das hat, glaube ich, schon jeder gemerkt, dass Kinder nicht automatisch gläubig sind, weil es die Eltern sind. Sie müssen sich selber entscheiden. Es kommt ein Punkt, wo sie selber eine Entscheidung treffen müssen. Man kann da nicht so reinrutschen. Man kann eine Zeit mitlaufen, man kann vieles sich angewöhnen und anlernen, aber irgendwann kommt ein Punkt, liebst du Jesus oder liebst du ihn nicht? Er liebt dich schon lange, jeden von uns. Ja, obwohl Satan in Verbannung ist, kann sich diese sündige Natur doch gegen Gott auflehnen. Kleiner Test. Bist du immer mit Gott einverstanden? Hast du nicht manchmal doch auch so ein Aufbegehren in dir? Und sagst, Herr, das verstehe ich nicht. Das kann ich nicht begreifen. Warum greifst du nicht ein? Warum hat die Hand immer noch Schmerzen nach 5 Wochen? Ich weiß es nicht, aber der Herr weiß es. Und er sagt, dass er bei mir ist und mir hilft. Und das reicht mir. Es ist immer wieder eine Entscheidung. Will ich auf die alte Schiene zurück? Will ich links oder rechts abbiegen? Versteht das jetzt nicht falsch, das hat nichts mit Parteien zu tun. Sondern will ich mit Jesus gehen oder will ich meinen eigenwilligen Ich folgen? Sage mir keiner, dass er das nicht schon gemacht hätte. So ein Stückchen. Und dann müssen wir natürlich umdrehen und sagen, Herr, verzeih, ich war auf der falschen Route. Ja, diese Menschen haben dann eine gewisse Zeit zur Umkehr, um Christus in ihr Leben aufzunehmen und sich ihm zu unterstellen. Tun sie das nicht, dann werden sie spätestens im Alter von 100 Jahren sterben, wie wir aus Jesaja 65, 20 entnehmen können. Dabei handelt es sich aber nicht um Menschen, die Anteil an der ersten Auferstehung hatten. Wer zur ersten Auferstehung gelangt ist, wer den neuen Leib bekommen hat, über den hat der Tod und auch der Feuersee, der zweite Tod, keine Macht mehr, so steht es in Offenbarung 20,6. Die Auflehnung gegen die Herrschaft Jesu findet, wenn überhaupt, nur unter Menschen statt, die ihr irdisches Leben erstmalig im tausendjährigen Reich haben werden. Fünfter Punkt. Im tausendjährigen Reich werden Glück und materieller Wohlstand in einem ungekannten Ausmaß herrschen. Jesaja 65, 21 bis 24. Sie werden Häuser bauen und auch bewohnen. Manchmal baut einer ein Haus und stirbt. Und Weinberge pflanzen und ihre Frucht essen. Dauert ein bisschen, bis so ein Weinberg richtig Frucht bringt. Muss man ein paar Jahre warten. Sie werden nicht bauen und ein anderer bewohnt, sie werden nicht pflanzen und ein anderer isst, denn wie die Lebenszeit des Baumes wird die Lebenszeit meines Volkes sein. Und meine Auserwählten werden das Werk ihrer Hände genießen. Nicht vergeblich werden sie sich mühen und nicht zum jähen Tod werden sie zeugen, denn sie sind die Nachkommen der Gesegneten des Herrn und ihre Sprösslinge werden bei ihnen sein. Und es wird geschehen, ehe sie rufen, werde ich antworten, während sie noch reden, werde ich hören. Das vergebliche Mühen wird abgelöst vom Segnen des Herrn. Und das spiegelt sich sogar im Gebetsleben wider. Schnelle Gebetserhörung wünschen wir uns doch alle, aber manchmal dauert's. Aber Gott kommt nie zu spät. Aber hier heißt es, dass sogar bevor die Menschen ihr Anliegen vor Gott ausgesprochen haben, ihre Gebete schon erhört werden, weil er ihr Herz kennt. Er weiß, was da vor sich geht. Wünschen wir uns manchmal jetzt schon. Passiert auch öfter. Geht manchmal ganz schnell. Wir haben seit Herbst eine neue Heizung. Und gestern wurden auf einmal die Heizkörper kalt. Ich gehe runter und die Heizung ist schlau, die sagt dir, was los ist. Nicht genau. Störung, sagt sie. Bitte den Service anrufen. Ruf ihn mal am Wochenende an. Erstens wird's teuer und zweitens musst du erstmal einkriegen. Und dann bin ich die Treppe hoch, die Heizung ist im Keller, gesagt, Karin, wir müssen jetzt erstmal beten. Und dann bin ich wieder runter, stand immer noch Störung. Dann habe ich das weggedrückt und immer noch gebetet. Und dann fällt mein Auge auf die Wasserstandsanzeige. Ich hatte ein paar Heizkörper vor ein paar Tagen entlüftet. Da war wohl zu viel. Da hätte Wasser drauf müssen. Das Wasser für den Boiler nimmt er sich selber. Und ich habe gedacht, das nimmt er auch. Ist ja eine neue Heizung, ne? Vielleicht kann er das. Nee, kann er nicht. Und dann musste ich erst mal gucken, wo ist denn jetzt das kleine Rädchen, dass man das aufmacht, das Wasser kommt. Ja, und was soll ich euch sagen? Der Herr ist gnädig, der hat mein Auge direkt auf diesen komischen Anzeiger geführt. Und als das Wasser drauf war, ging es auf einmal plupp. Und das Flämmchen ging an, ganz von alleine. Es ist wieder warm bei uns. Wir brauchen nicht frieren. Halleluja. Der sechste Punkt, Im tausendjährigen Reich wird der Fluch von der Schöpfung genommen. Jesaja 41, 18, 19. Ich werde Ströme öffnen auf kahlen Höhen und Quellen mitten in den Talebenen. Ich werde die Wüste zum Wasserteich machen und das dürre Land zu Wasserquellen. Ich werde Zedern in die Wüste setzen, Akazien, Myrten, Olivenbäume, Wacholderbäume in die Steppe pflanzen, Platanen und Zypressen miteinander. Hier sehen wir starke Veränderungen. Keine Öde, keine Unfruchtbarkeit wird es mehr geben. Haben euch schon mal Brennnessel geärgert? Ich lese euch was. Jesaja 55, 13. Statt der Dornensträucher werden Wacholderbäume aufschießen. Statt der Brennnesseln Myrten. Und es wird dem Herrn zum Ruhm sein, zu einem ewigen Denkzeichen, das nicht ausgelöscht wird. Ihr kennt diesen Fluch von Dornen und Disteln, den der Acker tragen soll, das wurde Adam gesagt. Und dieser Fluch wird aufgehoben. Albert, statt Brennnesseln gibt es Myrten, habe ich gerade gelesen. Ja, nur, dass du das auch weißt. Siebtens, ich bin beim siebten Punkt, Leute. Aber es ist noch nicht der letzte. Im tausendjährigen Reich wird es eine ungeahnte Fruchtbarkeit geben und klimatische Veränderungen. In Amos 9, 13, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da rückt der Pflüger nah an den Schnitter heran und der Traubentreter an den Sämann. Und die Berge triefen von Most und alle Hügel zerfließen. Saat und Ernte sind fast beieinander. Also du hast gerade gesät und schon wächst es und du kannst ernten. Ja, so steht's da. Dann steht auch, dass die Helligkeit von Sonne und Mond zunehmen werden. Aber es geht nicht um Hitze, sondern um Helligkeit. Jesaja 30, 26. Ihr wisst, dass die Sonne mal, wie viele Stunden? 12 Stunden oder 9? Müsste ich jetzt nachlesen. Stehen geblieben ist. Stillgestanden hat. Und der Tag wurde länger, damit Josua die Feinde bekriegen konnte. Und so ähnlich wird das mit dem Antichristen sein. Der Tag wird verlängert und es wird nichts übrig bleiben von denen. Gott ist größer. Wie groß ist dein Gott? Hast du ihn nur so in der Tasche, so hin und wieder mal, wenn du gerade in Not bist? Der ist viel größer. Und deswegen gibt es neben dem siebten noch einen achten Punkt. Vor allen Dingen wird Jesus Christus im tausendjährigen Reich als König über diese Erde herrschen. Das ist die Hauptverheißung des tausendjährigen Reiches. Nun fragt sich vielleicht mancher von euch, warum haben wir nicht gleich den Himmel auf Erden, warum noch dieses tausendjährige Reich? Was soll das? Vergeht doch sowieso alles nachher. Himmel und Erde werden vergehen. Es gibt einen neuen Himmel, eine neue Erde. Warum nicht gleich? Ich werde es euch sagen. Himmel und Erde machen einer Neuschöpfung Platz, auch das Tausendjährige. Aber es gibt eine dreifache Antwort, warum dieses Reich nötig ist. Gott hat seinen Plan, auf Erden ein Paradies zu schaffen, trotz Sündenfall nie aufgegeben. Punkt 1. Punkt 2. Er hat viele Verheißungen gemacht im Alten Testament für ein Reich, das Christus beherrschen wird und das ein Friedensreich für 1000 Jahre genannt wird. Drittens, es soll sichtbar werden, dass Gott und nicht der Teufel diese Welt regiert. Psalm 24, die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Er hat sie über Wassern festgestellt. Irgendwie sind die Meere ganz schön, ja, dass die eingedämmt sind, ist Gottes Schöpfung. Wer die Evangelien aufmerksam liest, wird entdecken, dass Jesus immer wieder vom Reich der Himmel spricht. Johannes der Täufer und auch Jesus verkünden diese Botschaft. Matthäus 3, 2, 3, 17, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Oder denken wir an die sieben Himmelreichsgleichnisse in Matthäus 13. Diese Aussagen machen deutlich, das Reich Gottes oder Reich der Himmel vor allem zunächst einmal Gottes Herrschaft bedeutet. Gott hat ja den Menschen zu Beginn als Herrscher über seine Schöpfung gesetzt. Psalm 8, Vers 5 und 7. Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Du machst ihn zum Herrscher über die Hände, Werke deiner Hände. Durch den Sündenfall verlor Adam diese gottgegebene Stellung und wurde zum Sklaven der Sünde. Satan gewann dadurch Einfluss über die Erde, sodass er in 2. Korinther 4, 4 sogar als Gott dieser Welt bezeichnet wird. Und Satan besaß später die Frechheit, Jesus bei der Versuchungsgeschichte die Reiche dieser Welt anzubieten, wo sie Gott gehören. Matthäus 4, 8 und 9 könnt ihr das nachlesen. Wir können deutlich erkennen, wer sein Unwesen in den Reichen dieser Welt treibt, wer hinter den Politikern die Kriege anzetteln steht. Wir sehen an ihren Machtansprüchen, an ihrem Hass, an den Kriegen und an der Ungerechtigkeit, wer da mitmischt. Und einst wird er das auf die Spitze treiben durch die Weltherrschaft des Antichristen. Dieses Weltreich scheint ihm ja nicht zu gelingen, aber irgendwann wird es soweit sein. Aber unser Gott lässt sich das Ruder nicht aus der Hand nehmen. Gottes Antwort darauf steht in Psalm 2, Vers 6, habe ich doch meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Diese Königsherrschaft Gottes gewann erst seine vorläufige Gestalt, als er Israel als Volk erwählte. Durch dieses Volk sollten die übrigen Gott erkennen. Das ist aber nur bruchstückhaft geschehen. Israel hat gedacht, wir sind was Besonderes. Aber sie sollten eigentlich der Same sein, der ausgestreut wurde, um die anderen zu Gott zu bringen. Viele der messianischen Verheißungen stehen deshalb noch aus und beziehen sich immer wieder auf diese Zusagen Gottes für ein Königtum Davids. Deshalb waren die Juden zur Zeit Jesu auch sehr stark auf die Aufrichtung eines irdischen Reiches durch den Messias fixiert. Jesus errichtete aber bei seinem ersten Kommen kein irdisches Reich. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagt er zu Pilatus, sondern er befreite uns von der Sklaverei der Sünde, alle, die an ihn glauben. Dadurch wird die Herrschaft Gottes zunächst im Herzen aufgerichtet. Deshalb sagt Jesus zu seinen Jüngern, das Reich Gottes ist, wo? Inwendig in euch. Lukas 17, 21. Gottes sichtbare Herrschaft unter den Völkern aber steht noch aus. Erst das tausendjährige Reich Jesu Christi auf Erden bringt diese Wiederherstellung sichtbar der Herrschaft Gottes auf dieser Erde. Dann wird die Herrschaft Satans und des Antichristen für immer unter den Völkern beendet sein. Auch Israel wird dann seiner früheren Berufung im vollen Sinne nachkommen können und ein Missionsvolk sein. für die anderen werden. An einem einzigen Tag werden sie ihn als Messias erkennen und sich ihm zuwenden. Und das geschieht, wenn er ihnen zu Hilfe kommt bei dieser großen Schlacht. Zacharia 12, 9 bis 10. Satan möchte das unter allen Umständen verhindern und Israel auslöschen. Das sehen wir immer wieder, auch in unserer Zeit. Aber dieses Vorhaben wird ihm nicht gelingen. Gottes Zusage steht dagegen. Und des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss. Da steht nämlich Matthäus 24, 34, dies Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Es ist ein Wunder, dass Israel trotz Zerstreuung in alle Welt als Volk nie untergegangen ist. Schaut euch all die Völker an, die es gab. Sie sind nicht mehr, bis auf die Ägypter, die gibt es noch. Doch kehren wir zurück zum Königreich Jesu Christi. Noch ist dieses Königreich unsichtbar, inwendig in uns, und der Herr wird es im tausendjährigen Reich sichtbar machen. Den Grund, 1. Korinther 15, 25, 26, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod hinweggetan. Das tausendjährige Reich wird also Gottes Herrschaft über alle Völker sichtbar machen. Der neu errichtete Tempel, den wird es noch geben, wird zur Anbetungsstätte Gottes für alle Völker. Wie hieß es am Anfang? Lasst uns hinaufziehen zum Berge des Herrn. Es ist eine Durchgangsstation, dieses tausendjährige Reich. Wir finden den neuen Himmel und die neue Erde in Offenbarung 21, 22 beschrieben. In diesem ewigen Reich wird es dann nur Menschen geben, die durch Christus erlöst sind. Nicht die anderen, die ja mit geballter Faust sich unterordnen, wie die Menschen, die ja geboren werden im tausendjährigen Reich, aber eigentlich nicht so ganz mit Christus einverstanden sind. Im neuen Himmel und in der neuen Erde wird es nur noch Freiwillige geben. Sie werden dort sein, weil sie die große Liebe Gottes persönlich angenommen haben. Und dann wird der Tod endgültig und alles Leid, jeder Schmerz aufgehoben sein. Und es wird keine Menschen mehr in diesem Reich geben, die Gottes Herrschaft nur dulden, sondern von ganzem Herzen bejahen. Wir werden glücklich sein, wenn wir dabei sind und dass wir dabei sind. Und das geschieht, wenn deutlich wird, Jesus ist Christus, ja, und König und Herr in meinem Leben. Dann wird diese Herrschaft Gottes in mir und dir für andere sichtbar. Und das hat Jesus gemeint, wenn er von der Leuchtkraft ist. Menschen spricht, der Gläubigen, ihr seid das Licht der Welt. Er ist das Licht der Welt, aber wir werden angesteckt, wie wenn man eine Kerze mit einer anderen ansteckt. Und die Salzkraft soll von uns ausgehen und hineinwirken in diese Welt. Viel Freude dabei. Amen. War ein bisschen länger heute. Aber ihr seid ja noch nicht weggegangen.